Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo liebe Exis.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf Ex. Das ist die Überraschungsfolge. Wir waren eigentlich ja schon jetzt seit 2 Wochen in der Winterpause.
Es ist die Überraschungsfolge, die keine ist, weil wir haben sie schon angekündigt.
Ja. Es ist einfach eine unregelmäßige Mord auf Ex-Folge.
Ja, sagen wir es so. Weil wir ja vielleicht auch 1-2 Wochen Urlaub machen wollten. Und
ja, geht so, ne? Aber vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit für Akten lesen, weil das ist ja auch schön.
Naja, und ein paar Tagen ist schließlich Heiligabend. Ich hoffe, zumindest den Abend werden wir mal kurz mit der Familie verbringen. Ich glaube, sonst werden wir auch irgendwann gekillt. Wie ist das denn bei dir? Ich finde, es ist immer so krass, ne? Man sagt immer so Weihnachtsurlaub, aber eigentlich hast du, also Weihnachten würde ich wirklich nicht als Urlaub bezeichnen, weil man hat so viel zu tun über die Feiertage. Gerade wenn man dann irgendwie noch einen Partner hat und dann muss man dort noch zur Familie und dann Freunde sehen. Du bist das, also ich weiß nicht, wie es, du wohnst ja auch voll weit weg von zu Hause, weißt du? Bist du das erste Mal irgendwie wieder seit langem in der Heimat und da sind immer 10.000 Leute da, die alle sind so, hallo, wollen wir uns treffen? Und du bist so, ich will nur auf dem Sofa chillen mit den Kuschelsocken und meine Mama soll abends lecker Essen machen und mein Papa.
Beantwortet eigentlich schon meine Einstellung zu dem, was du gesagt hast. Also ich finde, es ist so eine Aufteilung zwischen Müttern und Vätern, die haben, glaube ich, richtig stressige Weihnachtstage und alle so bis 30 oder alle, die offiziell noch Kinder sind in der Familie und noch keine eigenen Kinder haben, sondern noch die offiziellen Kinder sind, haben eine geile Zeit. Weil wir müssen, also ich zum Beispiel, ich habe auch am 2. Weihnachtstag Geburtstag und meine Mama macht halt
Geburtstag. Ja, das ist ein richtiger Scheißgeburtstag, oder?
Ja. Wirklich, das ist kein Spaß. Man bekommt auch immer nur ein Geschenk, also um nochmal richtige First-World-Problems hier nochmal zu besprechen. Man bekommt nur ein Geschenk, weil alle denken dann, ach komm, das ist doch für beide Tage.
Ich finde, dieses Jahr feiern wir nach.
Machen wir nie.
Ja, du musst einladen.
Ich bin schlecht in sowas.
Also, bei Leo ist immer so, du musst sie so richtig zwingen, sowas zu machen. Aber dieses Jahr wirst du gezwungen. Habt ihr Weihnachtstradition mit der Familie?
Wir haben Weihnachtstraumata.
Oh, wow.
Das ist, glaube ich, unsere Tradition. Die Tradition ist, dass wir meistens einen riesengroßen Familienstreit vormittags haben, weil sich diverse Menschen in der Familie befordert fühlen. Ich verstehe es auch mittlerweile, muss ich sagen. Also mittlerweile bin ich so, ja, also ihr macht auch alles alleine und wir können da chillen. Ich kann verstehen, warum ihr richtig genervt seid. Und danach wird sich irgendwann vertragen. Und dann essen wir, aber dieser Streit ist immer noch so ein bisschen im Hintergrund, weißt du, man ist so mega nett und gibt das Geschenk.
Ein bisschen Hass ist noch vorhanden.
Genau, ein bisschen Hass ist vorhanden, aber wir müssen dabei irgendwie uns alle lieben, weil es ist ja Weihnachten.
Es ist Weihnachten, ja. Das ist das Gute an Weihnachten.
Das ist die Tradition bei uns. Und bei euch?
Also, ja, ich muss sagen, als wir kleiner waren, haben wir uns auch immer gestritten an Weihnachten. Mittlerweile nicht mehr, aber ich glaube auch, weil meine Eltern haben einfach keinen Bock mehr auf den ganzen Stress und es wird jetzt gar nichts mehr gemacht. Also Familientreffen.
Oh Gott, ihr macht gar nichts?
Nein, also es gibt ein reguläres Familientreffen, aber da werden schon beide Familien zusammengehauen. Und da, das ist eigentlich ganz cool, da wird immer gekickert und viel getrunken. Und ich muss sagen, also die Familie von meiner Mama, die hat sehr viele Geschwister und ich habe sehr viele Cousins und Cousinen und es ist immer extrem lustig. Und
bin also, sehr neidisch.
Ja, also das ist das einzige.
Zero.
Oh ja, darfst gerne mal mitkommen. Also es ist das einzige Familientreffen. Ich heiße ja auch Schütze mit Nachnamen und es gibt immer das Tipkick-Turnier im Winter und im Sommer gibt es immer das Schützenfest. Meine Onkel, die sind alle super handwerklich und dann wird immer irgendwas Wildes gebaut, so ein ganzer Parcours. Neulich kam irgendjemand mit so, was sind nicht so richtige Gewehre, sondern Luftgewehre an. Da musste man da so ein Wettschießen machen. Also das sind die Familienfeier, da nehme ich gerne Freunde mit.
Und auf eine andere Art und Weise können wir vielleicht jetzt auch noch feiern, indem wir euch unregelmäßigerweise einen True Crime Fall erzählen. Aber natürlich eine Sache nicht vergessen, und zwar das zu Verbrechen.
Ja, nicht schlecht.
Ist das auch diesmal weihnachtlich? Weil der Fall ist ja weihnachtlich angehaucht.
Nee, aber
man denkt immer, man muss so kurz vorher sagen, wenn man irgendwie eine Valentinstag-Folge machen möchte oder Halloween-Folge oder Weihnachtsfolgen, denkt man, es gäbe begrenzte Auswahl. Vielleicht mal ein Fall, der an Weihnachten gespielt hat oder ein Mord, der irgendwie mit dem Motto Halloween passiert ist. Tatsächlich gibt es so viele, dass man sich aus einer ganzen großen Auswahl wieder was Neues suchen kann jedes Jahr. Und dementsprechend gibt es einen weihnachtlichen True Crime Fall.
Ja, auch aus, also das, da würde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Das hat nämlich einen etwas traurigeren Hintergrund.
Dass an Weihnachten viele Verbrechen passieren.
Ja, ich habe da euch nochmal ein paar Statistiken mitgebracht. Aber das schauen wir uns gleich an. Ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir erstmal unser Zu dumm zum Verbrechen, das nicht weihnachtlich ist, aber zur Feier von Weihnachten, weil ich euch natürlich ein großes Geschenk machen will, ist es besonders dumm.
Okay, das nehmen wir auch.
Und zwar waren das zwei Jungs, also naja, Jungs, die waren 27 und 29 Jahre alt. Und die haben, weil sie sich zu 100% sicher waren, dass sie ihren Führerschein nicht bestehen würden, sich für 4.600 Euro im Internet gefälschte Führerscheine bestellt. Aber sie wurden
waren sehr reich?
Nee, vor allem, du musst dir überlegen, 4.600 Euro, dafür kannst du auch zwei normale Führerscheine machen, ne?
Ja gut, ist aber teuer, oder? Also, das ist viel Geld.
Ja, es ist ungefähr so viel wie ich für meinen Führerschein. Also, auch. für zwei, ne?
Ach so, für beide, okay.
Für beide. Aber sie hätten das auch normal probieren können, aber dachten halt, das schaffen sie niemals. Sie wurden jetzt aber abgezogen. Sie haben nämlich die gefälschten Führerscheine nie bekommen. Mhm. Und was machst du, wenn dir Unrecht passiert, Leo?
Gehst du zur Polizei. Dem Helfer und Schützer.
Genau. Also sind sie zur Polizei gegangen und haben gesagt, hey, so eine Scheiße, wir wurden richtig abgezogen, wir haben gefälschte Führerscheine bestellt und die sind nicht angekommen. Und dann hat die Polizei sie netterweise darauf hingewiesen, dass aber auch schon gefälschte Führerscheine zu bestellen eine Straftat wäre.
Also wie absolut dumme Menschen manchmal.
Ja. Und dementsprechend haben sie weder einen Führerschein gehabt, noch irgendwie irgendwelche Fahrstunden und haben einfach dafür eine Anzeige geschenkt bekommen. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Weihnachten sollte ja eigentlich die Zeit der Besinnlichkeit sein oder die Zeit der Liebe. So wird es zumindest immer in Werbungen und Werbespots genannt.
In Wirklichkeit ist es die Zeit der Traumata und Familienstreitereien.
Du hast recht. Und ich glaube, was du in deiner Familie im Kleinen erlebst, ist leider, was es sehr viel gibt und was auch dazu führt, dass die Polizei jedes Jahr immer wieder vor der wachsenden Zahl an Straftaten an Weihnachten und Silvester warnt. Franz Lang, der Direktor des BKAs, nennt Weihnachten sogar die Nacht der Emotionen. Also ich glaube, das passt bei dir vielleicht auch ganz gut.
Sehr.
In welcher es halt deswegen besonders häufig auch zu Beziehungstaten kommt. Und man muss sagen, an den Feiertagen nimmt statistisch die Gewalt immer zu und vor allem gegen Frauen. Und hier habe ich euch mal ein paar Fakten mitgebracht. Und als ich die recherchiert habe, haben die mich echt schockiert. Leo, jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt durch einen Partner. Jede vierte Frau.
An Weihnachten oder insgesamt?
Insgesamt.
Ja, ja.
Aber das ist, ich finde, das ist eine erschreckend hohe Zahl.
Ja.
Also guckt euch mal in der U-Bahn um, jede vierte Frau.
Ja.
2019 wurden 141.792 Opfer von Partnerschaftsgewalt polizeilich erfasst. Knapp 1% mehr als im Jahr zuvor und zu 81% waren Frauen betroffen und zu 19% Männer. Die Hälfte der Opfer lebte zum Tatzeitpunkt mit dem Täter oder der Täterin in einem Haushalt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass halt tatsächlich die Menschen, die dir am nächsten stehen, eigentlich die sind, die am gefährlichsten sind, was so absurd ist, weil wir fürchten uns vor dem Einbrecher.
Ja, nee, die meisten Täter sind Väter. Das ist so heftig.
Oder die meisten Täter sind tatsächlich, wie diese Statistiken zeigen, Partner.
Ja.
Laut dem Bundesamt für Statistik ist davon auszugehen, dass bei einem Drittel der Tötungsdelikte die Opfer eine häusliche Beziehung zur tatverdächtigen Person haben. Und davon sind wiederum 3/4 der Fälle aktuelle oder ehemalige Partnerschaften.
Das sieht man ja auch an fast jedem Morddeliktsverfahren. Mhm. Also die Ermittlerinnen und Ermittler am Tatort befragen ja immer als allererstes die Familie und gehen ja auch immer erstmal davon aus, dass der Freund, Vater, Sohn, Mitbewohner und so weiter die Tatverdächtigen
sind. Aber genau wegen solchen Statistiken
klar.
Ne? Also weil es das ja bestätigt. Die Opfer bei solchen Tötungsdelikten sind zu 70% Frauen und am häufigsten werden sie von Schneid- und Stichwaffen ermordet. Also es ist tatsächlich das häufigste Mittel.
Weil es halt zu Hause rumliegt.
Ja,
ne?
Wahrscheinlich.
Also in Amerika wiederum sind es wahrscheinlich eher Pistolen.
Wahrscheinlich. Und was man auch sagen muss, also es ist jetzt auch nicht so erstaunlich, wenn man guckt, was Männer nutzen, um zu morden, dann ist zum Beispiel Gift eine eher seltene Methode, also eine der seltensten. Aber bei Frauen ist es tatsächlich ähnlich. Auch die morden am meisten in ihrem eigenen Umfeld. In fast der Hälfte der Fälle töten sie ihren Partner oder Ex-Partner. Und hier haben zwei Kriminologinnen der Universität Neuburg geforscht, warum morden Frauen. Und tatsächlich ist es im Gegensatz zu Männern selten aus dem Affekt, sondern meist ist der Mord geplant nach langem Erdulden von Leid. Und die Forscherinnen kamen dann zu dem Schluss, dass Frauen meist aus der Not heraus morden. Also wir wissen ja auch, dass es anders geht. Also wir hatten ja auch schon Täterinnen, die gemordet haben aus Vergnügen, aber
die kichernde Oma zum Beispiel, ja, die ungefähr,
die aber auch mit Gift gemordet
genau,
haben.
Genau, die mit allem, ja, stimmt. Mhm. Eine Täterin, die wir besprochen haben, war Alice Wuornos. Die hat ja mit Pistolen, ich glaube teilweise auch mit Messer gemordet.
Und nicht aus der Not heraus gemordet.
Mhm.
Man muss aber sagen, dass zum Beispiel 2016 nur 6% der Strafgefangenen in Deutschland Frauen waren. Und ich habe mal ein bisschen gesucht, warum. Und die Psychologin Professor Dr. Brigitta Sticher gibt dafür eine Erklärung. Sie schiebt das Ganze den traditionellen Geschlechterrollen zu. Und zwar hat sie zum RBB in einem Interview gesagt, wir müssen uns fragen, welche für Frauen typische Lernerfahrungen liegen vor? Wie haben diese Frauen gelernt, mit Konflikten, mit besonderen Belastungen in ihrer Lebensgeschichte umzugehen? Frauen neigen offenbar eher dazu, Konflikte zu lösen, indem sie Aggressionen nach innen verlegen, diese unterdrücken oder gegen sich selbst richten. Männer hingegen richten ihre Aggressionen stärker nach außen, greifen andere Personen vorwiegend körperlich an. Ich finde es ganz spannend, weil das fragt man sich ja immer, warum morden Männer mehr als Frauen?
Klar, die machen, also Frauen machen es halt viel mehr mit sich selbst aus und fangen irgendwie an, sich selbst zu verletzen oder
die Schuld bei sich zu suchen.
Die Schuld bei sich zu suchen oder irgendwie in extreme Verhaltensweisen überzugehen. Beispielsweise Essstörung ist ja auch so eine typische Selbstverletzung. Und Männer halt viel mehr zu Gewalt. Und man sieht es ja auch auf Partys. Also jede Prügelei entsteht durch zwei Männer. Also
meistens,
also wie, dass zwei Frauen sich an den Haaren ziehen zum Beispiel, ist ja eine absolute Ausnahme.
Ja, ich habe es in der Grundschule sehr viel gemacht.
Echt?
Ja.
Ich war meine Schwester. Aber nicht in der Grundschule.
Also ich hatte ein, zwei Mädels, mit denen habe ich mich manchmal geprügelt. Aber wir sind jetzt beste Freundinnen, deswegen ist das in Ordnung, würde ich sagen. Man muss jetzt natürlich aber sagen, in Krisensituationen wie zum Beispiel der aktuellen Corona-Krise ist davon auszugehen, dass die gewalttätigen Übergriffe sogar noch zunehmen. Mhm. Also das war schon immer so, egal ob man irgendwie Kriege hatte, Naturkatastrophen oder Epidemien. Und so ist es zum Beispiel auch gewesen, dass im letzten Lockdown zu Weihnachten, also genau vor einem Jahr, bei der Telefonseelsorge die Anrufe um 30% gestiegen sind.
Krass.
Und deswegen auch nochmal der Appell, bevor wir jetzt mit der normalen Folge anfangen. Wenn ihr irgendwas mitbekommt, bitte Hilfe rufen oder wenn ihr halt selber betroffen seid, dann ruft bitte bei der 0800 116 016 an. Und jetzt kommt es zu einem Fall, der auch an Weihnachten spielt und wo leider auch es zu Gewalt gekommen ist.
Und durch dein Intro mit diesen vielen Fakten zu häuslicher Gewalt kann ich als geschulte Detektive nach über 100 Folgen davon ausgehen, dass es ja wahrscheinlich auch eine Beziehungstat ist, oder?
Ja, Leo, ich werde es dir jetzt noch nicht verraten, aber es ist...
Und jetzt geht's um einen Serienmörder, der bis heute ungefasst ist und in Amerika mordet.
Ja. Nein, aber weil du jetzt schon so gerade am Rätseln bist, habe ich noch ein Rätsel für dich mitgebracht. Und ich glaube, es wird sich für dich aber erst lösen am Ende der Folge. Aber wir gucken mal. Ich habe es ein bisschen geschrieben wie so eine Black Story.
Ja, ja, das hat so Spaß gemacht.
Weihnachten 2014. Ein Mann erhält eine Nachricht. Diese lautet wie folgt. Ich lese sie euch erst auf Englisch vor, weil sie auf Englisch geschrieben wurde, und dann übersetze ich euch sie gleich nochmal. You are expected, Vader. Death Star complete. Also, die Nachricht heißt, du wirst erwartet, Darth Vader. Der Todesstern ist vollbracht. Wenig später wird ein Mord passieren.
Also ein ganz krasser Star Wars-Fan, der hier diese Nachricht schreibt.
Ja, du hast es richtig gesehen.
Ich wurde letztens genötigt, Star Wars durchzugucken.
Ah, das ist gut für diese Folge. Das war gut für diese Folge. Also, ja, was erkennst du denn aus Star Wars Vader?
Vader?
Was?
Darth Vader? Also ich musste die Star Wars, ich sag ich musste, aber ich wollte diese Star Wars Filme gucken, ja. Aber ich habe ehrlich gesagt nie so richtig aufgepasst. Deswegen weiß ich, dass der Todesstern irgendwie nicht so gut ist, glaube ich.
Ja.
Und Darth Vader ist auf jeden Fall böse.
Okay.
Darth Vader ist extrem böse. War mal lieb, wurde böse.
Ja, das ist sehr gut. Okay, perfekt. Mhm. Das kannst du dir ja alles mal merken. Und vielleicht löst du ja das Rätsel, Leo. Und vielleicht löst ihr ja auch das Rätsel.
Also, Sekunde. Kannst du noch mal einmal kurz auf Deutsch sagen, wie die Botschaft war? Der Todesstern ist aktiviert.
Nein, die Botschaft war, du wirst gleich Darth Vader treffen. Der Todesstern ist vollbracht.
Und das hat ein Mann bekommen?
Ja, ein Mann hat diese Nachricht bekommen.
Okay, komisch.
Mhm. Aber wir fangen jetzt mal an.
Okay.
Wir begeben uns jetzt in die kleine Stadt Coventry in England. Und es ist Heiligabend 2014 und es ist kalt, eher gesagt eiskalt. Über Nacht sind nämlich die Temperaturen auf bis zu minus 8 Grad Celsius gefallen.
Mhm.
Aber das hält Samina Iman, oder auch wie ihre Freunde und ihre Familie und wie wir sie jetzt auch nennen, Sam, nicht davon ab, nochmal nach Cardiff, die Hauptstadt von Wales, aufzubrechen.
Mhm.
Denn sie muss noch ein paar Last-Minute-Weihnachtsgeschenke besorgen.
Das bin ich.
Das bist du am 24. morgens.
Mhm.
Ja, also
in welchem Jahr sind wir denn?
2014.
Okay. Oder auch die Version, wie ich mich als Sam verhalten würde, und zwar komplett verzweifelt, im Internet danach forsten, wer Expressversand noch machen könnte.
Weil du so faul bist, dass du nicht noch mal kurz in die Stadt fahren kannst.
Genau.
Ah ja, gut. Gut für die Umwelt, gut für deine Gesundheit.
Aber kein Benzin, was ich verbrauche durchs Auto in die Stadt.
Ja, okay, gut, dann du kannst.
Du siehst, wie sehr ich mir die Realität
das
versuche zu verleugnen.
Redest. Ja, sehr gut. Aber Sam macht sich jetzt, wie gesagt, noch mal auf den Weg. Die 34-Jährige arbeitet eigentlich in einer Costco-Filiale, das ist ein Supermarkt. Am Rande von Coventry, und hier ist sie die regionale Marketingmanagerin. Das heißt, sie unterstützt 4 verschiedene Geschäfte, die dort alle in der Gegend sind, in der Vermarktung.
Mhm.
Am 24.12. macht sich also Sam um 4 Uhr nachmittags nach der Arbeit nochmal auf den Weg in die Stadt. Und hier kauft sie jetzt eine Flasche Bellini und ein paar Süßigkeiten. Und Sam ist sehr, sehr glücklich an diesem Tag.
Warum?
Weil an dem Abend, also an dem Heiligabend, soll sich ihr Leben ändern. Endlich wird sich ihr Leben zum Guten wenden und vor allem ihr allergrößter Traum wird sich erfüllen.
Darth Vader?
Nicht Darth Vader. Einmal wird sie den Mann treffen, den sie über alles liebt, und sie wird das Leben kriegen mit diesem Mann, was sie sich jetzt schon seit 2 Jahren wünscht.
Warum genau an dem Abend? Inwiefern?
Erkläre ich dir jetzt. Sam ist nämlich schon seit über 2 Jahren in den 41-jährigen Roger Cooper verliebt. Und nicht nur das, er liebt sie auch.
Sehr gut.
Zumindest sagt er das.
Oh.
Es gibt nämlich ein paar Probleme mit dieser Beziehung. Roger ist erstens der Chef der Costco-Filiale und Beziehungen zwischen Mitarbeitern sind strengstens verboten.
Mhm.
Das heißt, sie dürfen ihre Beziehung dort nicht öffentlich machen, niemand darf es dort mitkriegen. Und dann gibt es noch ein zweites Problem, das vielleicht auch ein bisschen größer ist. Roger hat eigentlich eine andere Freundin, mit der er schon lange zusammen wohnt.
Und lass mich raten, Roger hat aber jetzt in all den Monaten nach dieser Affäre endlich begriffen, dass er eigentlich Sam liebt und eigentlich mit Sam zusammen sein möchte und seine Frau verlässt für sie und die beiden glücklich sein können.
Ja, nicht ganz. Also schön wär's. Seine Freundin heißt Susan und eigentlich möchte er Susan überhaupt nicht verlassen. Und Sam muss sich eigentlich jetzt seit 2 Jahren damit abfinden, dass sie immer die Nummer 2 ist. Also weder ihre Kollegen, noch ihre Familie, noch irgendjemand weiß von Roger. Eigentlich nur so ein paar sehr enge Freunde, denen sie das im Vertrauen gesagt hat. Und die beiden treffen sich halt zum Beispiel immer heimlich in Hotels. Aber man muss auch sagen, das klappt nicht immer. Zum Beispiel 2 Wochen vor hat Roger Sam einfach nach einer Weihnachtsfeier hängen lassen. Also die sollten sich eigentlich in einem Hotel treffen, aber er war nicht gekommen. Er hat noch nicht mal das Zimmer gebucht, obwohl er gesagt hat, ja, hey, ich habe voll die Riesenüberraschung für dich, aber er ist noch nicht mal gekommen. Mhm. Und für Sam stand dann fest, das ist halt alles die Schuld daran, dass es noch eine andere Frau gibt und dass sie sowieso immer die Nummer zwei ist und darauf hat sie keinen Bock mehr. Und deswegen hat sie Roger jetzt ein Ultimatum gestellt. Entweder verlässt er Susan oder die Beziehung zwischen ihr und Roger ist endgültig vorbei. Und dieses Ultimatum hat anscheinend auch geholfen, weil Roger hat ihr jetzt versprochen, zwar nicht aus eigenen Stücken, wie du das gesagt hast, aber mit ein bisschen Druck hat er ihr versprochen, dass er seine Beziehung mit Susan spätestens zum nächsten Jahr beenden würde und somit Roger und Sam endlich 2015 als richtiges Paar starten würden.
Aber auch geil, dass es so, ja, das wird schon passieren. Bis dahin möchte ich aber noch eine Frist haben und dann halte ich das Ultimatum auch ein.
Ja, genau.
Und ist er auch Jurist vielleicht und hat auch so...
Nein, er ist ja Costco-Store-Manager. Ja, aber vielleicht managt er ganz gut Sachen in seinem Leben. Mhm. Weil das ist, ich finde es auch erstmal krass, dass du eine Frau, die dich über alles liebt, 2 Jahre auch dazu kriegst, so die Affäre zu sein, ne?
Genau, weil du musst ja anscheinend die richtigen Sachen gesagt haben, 2 Jahre lang, dass sie denkt, diese Liebe hat auch irgendwie Potenzial.
Ja, und
wenn,
Zukunft.
Genau, weil wenn er ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, nö, ich bin voll happy mit meiner Frau, dann hätte sie sich ja gar nicht so Hoffnung gemacht wahrscheinlich.
Nee, wahrscheinlich nicht. Und für Sam hat sich damit halt schon vor Weihnachten ihr größter Wunsch erfüllt. Endlich wird sie ihre Beziehung jetzt nicht mehr geheim halten müssen und sie hat Roger ganz für sich allein.
Aber das kann sie im nächsten Jahr erst sagen, oder?
Ja,
oder
also bis jetzt... verrät sie es niemanden, außer ein paar Freunde, also Freunde, die das sowieso schon wissen. Die ruft sie jetzt alle an, ist total aufgeregt, schreibt denen so Nachrichten. Mhm. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, haben Roger und Sam tatsächlich noch was geplant. Sie wollen nämlich ihre offizielle Beziehung mit ein paar schönen Tagen in einem Hotel starten, und zwar in dem Malmaison Hotel in Birmingham. Und ich habe mir das Hotel mal angeschaut, weil da kann man immer noch hin. Und es sieht super nett aus, sehr modern. Also es gibt so riesen Badewannen in den Zimmern. Mhm. Ich muss ein bisschen sagen, aber das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, für mich sieht es mehr aus wie ein Hotel, wo du deine Affäre hinbringst, als deine Freundin. Also es ist so,
gibt so viel so Pink, ja, und Neonlichter.
Und sehr viel so Bling Bling.
Und ja, so Vorhänge, die so... es ist aus halt so einzelnen Fäden bestehen, ganz viele Fäden nebeneinander.
Leo macht gerade eine Referenz zu einem Hotel, wo wir einmal waren, das einfach aussah wie ein Puff. Aber gut, ja. Ja, aber so vom Look kannst du es dir ungefähr so vorstellen, diese riesen Badewannen und so. Also es ist nicht so weiß, romantisch, irgendwie. Es ist
nicht
eher,
stilvoll, eher so ein bisschen.
Es ist stilvoll, ja, aber es ist mega modern. Und es sieht schon so ein bisschen aus, als könntest du da eine gute Party haben.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob du es dir ungefähr vorstellen kannst. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe eher gedacht, mehr Affäre als romantischer Liebesurlaub. Sam und Roger haben jetzt alles perfekt geplant. Sie fahren natürlich getrennt von der Arbeit weg am 24. Also Sam besorgt ja auch noch was in der Stadt. Aber es geht vor allem darum, dass niemand mitbekommt, dass die beiden zusammen sind. Jeder fährt mit seinem eigenen Auto weg und die beiden treffen sich dann an einem ausgemachten Ort in der Nähe wieder, wo Sam jetzt ihr Gepäck aus ihrem BMW in Rogers Audi verlädt. Und jetzt sind sie total happy und glücklich, weil die romantische Reise kann jetzt losgehen. Sie fahren jetzt los, lassen Sams Auto an einer ruhigen Seitenstraße stehen und begeben sich aber nicht direkt zum Hotel nach Birmingham, sondern sie fahren in Richtung Leicester. Hier wohnt nämlich Rogers Bruder David, das ist ein 39-jähriger ehemaliger Soldat. Und die beiden Freunde, also haben total enges Bündnis und Roger und David wollen sich auf jeden Fall nochmal sehen.
Der Bruder von Roger weiß auch, dass es eine Affäre gibt, die jetzt auch noch mitkommt.
Ja, also David ist, wie gesagt, hat ein sehr enges Verhältnis zu seinem Bruder und der weiß über alles Bescheid.
Mhm.
Leicester ist nur ein kleiner Abstecher auf der Reise nach Birmingham und deswegen überredet Roger auch Sam und sagt, hey, ich würde voll gerne meinen Bruder nochmal sehen, es ist Weihnachten. Und sie sagt, ja, hey, gar kein Stress, können wir easy machen. Auf dem Weg dahin telefoniert Sam dann noch mit ihrer Schwester und sie erkundigt sich, wie es der Mutter geht, ob sie noch Hilfe braucht bei den Weihnachtsvorbereitungen. Sam soll nämlich am zweiten Weihnachtstag zu ihren Eltern fahren und freut sich total, weil sie ihre Familie auch nicht so oft sieht, weil die wohnen so 3, 3,5 Stunden entfernt. Mhm. Und genau, sie hat ihnen versprochen, dass sie am zweiten Weihnachtstag dahin kommt und alle zusammen Weihnachten feiern werden. Gegen 17 Uhr kommen Sam und Roger dann bei Rogers Bruder David in Leicester an und es ist noch früh am Abend, aber draußen ist es schon dunkel, genauso wie bei uns jetzt. Also um 16 Uhr ist alles stockenduster. Mhm. Und David wartet schon ganz gespannt auf Roger, er hat nämlich auch ein Geschenk für seinen Bruder und zwar ist es eine Star Wars Figur.
Aha. Da haben wir Star Wars. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wann das endlich anfängt in dem Fall.
Ein erster Hinweis, Leo.
Okay, okay. Also vielleicht, um jetzt schon mal einen neuen Rateversuch zu starten, ist David ja auch derjenige, der am Ende diese Nachricht lesen wird, die Roger geschrieben hat.
Wer weiß, Leo. Um 18.25 Uhr verlässt Roger wieder Davids Haus. Doch er fährt nicht nach Birmingham in das Hotel, sondern er fährt zurück nach Coventry. Und das ohne Sam.
Hm.
Am zweiten Weihnachtstag sollte Sam ja eigentlich zu ihrer Familie nach Essex fahren. Und sie hat ja auch das mit ihm abgesprochen, hat noch mit ihm geredet und hat versprochen, dass sie kommt. Doch Sams Eltern und ihre Geschwister warten und warten, aber Sam taucht einfach nicht auf.
Also sie muss ja anscheinend dann irgendwo in Leicester bei David noch sein. Oder in der Gegend halt.
Ja, das wäre eine Option. Sams Familie versucht sie dann immer wieder zu erreichen. Sie schreiben ihr Nachrichten, sie rufen an, aber Sam hebt einfach nicht ab und ruft auch nicht zurück. Und nach ein paar Tagen sind die Sorgen von Sams Familie dann so groß, dass sie Sam als vermisst melden.
Mhm.
Und die Familie informiert die Polizei und die beginnen sofort mit der Suche.
Und das ist ja jetzt auch die ganze Weihnachtszeit dann über, ne? Also richtig schreckliche Feiertage.
Ja. Und niemand weiß, wo Sam ist. Es gibt keine Hinweise, nix. Die Polizei gibt dieser Operation dann den Codenamen Operation Keramik. Fand ich ganz lustig, aber
Keramik?
Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, die müssen sich irgendwann einfach nur noch Codenamen ausdenken. Dann wird sich so im Raum umgeguckt und so,
ach,
Lampe.
Mhm.
Mhm. Ja, okay.
Oder ist in dem Fall irgendwas mit Keramik passiert? Und wir wissen es noch nicht.
Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
Deswegen, ist ja komisch.
Ja, weiß man es nicht. Die Polizei gibt jetzt verschiedene Eigenschaften von Sam, also auch so äußerliche bekannt, um halt besser nach ihr suchen zu können. Sie erzählen, dass sie englisch-pakistanischer Abstammung war, dass sie eine mittlere Statur hatte, etwa 1,70 Meter groß war. Sie hat braune Haare und braune Augen. Und das letzte Mal, dass sie gesehen wurde, trug sie einen dunklen Mantel. Und tatsächlich das letzte Mal, dass sie gesehen wurde, war an Heiligabend um 16 Uhr, als sie den Costco-Laden verlassen hat.
Hm.
Am 4. Januar 2015 wird Sams Auto dann in einer ruhigen Wohnstraße in Luton, etwa 65 Meilen von Coventry entfernt, gefunden. Und Leo, falls du dich dran erinnerst, das ist nicht, wo sie das Auto abgestellt hat, als sie mit Roger weggefahren ist.
Okay.
Sams Handtasche ist verschwunden, ebenso ist ihr Koffer weg und die Einkäufe, die sie gemacht hat. Und das kommt der Polizei jetzt sehr, sehr merkwürdig vor, es gibt keine Fingerabdrücke und das halten sie für verdächtig. Und außerdem ist der Fahrersitz für jemanden von Sams Größe viel zu weit nach hinten geschoben. Und die Polizei hat sehr schnell eine sehr böse Vermutung und sie handeln jetzt auch blitzschnell. Sie machen jetzt nämlich aus der Vermisstensuche eine Untersuchung wegen Mordes ohne Leiche.
Ach krass. Aber eigentlich ganz gut, dass sie so schnell sich sicher sind, dass es eher in so eine Richtung geht und nicht erst noch irgendwas als reden von wegen, ja, vielleicht wollte sie mal Urlaub machen.
Aber es ist halt so merkwürdig, dass ihr Auto so gefunden wurde, ne?
Mhm.
Es ist schon seltsam. Die Polizei versucht jetzt natürlich alles, um herauszufinden, was passiert ist und no surprise, ziemlich schnell fällt der Verdacht auf Roger und David. Unter anderem, und das ist vielleicht in diesem Fall eine sehr gute Sache oder auch generell, in Großbritannien gibt es zwischen 4 und 5,9 Millionen Überwachungskameras.
Ah.
Also da kannst du sehr gut nachverfolgen, was passiert ist. Und hierdurch und auch durch die Ortung der Handys von allen drei kann die Polizei nachverfolgen, dass Sam gemeinsam mit Roger nach Leicester fuhr und dort auch David besucht hat. Deshalb holt die Polizei jetzt natürlich sofort die beiden Brüder aufs Revier und fängt an, sie getrennt voneinander zu verhören. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, was David und Roger so sagen, was sie an dem Abend gemacht haben. Mhm. Roger wird am 1. Januar 2015 befragt und hier behauptet er zuerst, dass er Sam das letzte Mal beim Costco-Supermarkt gesehen hat. Also, dass er sie dort,
okay, schon mal sehr auffällig,
haben sie sich verabschiedet, das war das letzte Mal.
Ja.
Und die Polizei ist natürlich so, Dude, wir haben hier die Überwachungsvideos, wie ihr zusammen wegfahrt. Offensichtlich habt ihr das, stimmt deine Version einfach nicht. Und dann gibt Roger auch ziemlich schnell zu, dass er an dem Abend zusammen mit Sam war. Hier soll er nach seiner Aussage Sam aber gesagt haben, dass er seine Freundin nicht für sie verlassen möchte und die Beziehung auch nicht öffentlich machen will. Und daraufhin soll dann Sam so verärgert gewesen sein, dass Roger sie bei Costco in Coventry wieder abgesetzt hat. Also auch dort, wo sie losgefahren sind. Er sagt halt, er ist umgedreht, hat sie dort wieder rausgelassen, weil sie sich so gestritten haben. Und Roger sagt auch, das ist das letzte Mal gewesen, dass die beiden sich gesehen hätten. Außerdem zeigt Roger der Polizei eine SMS, welche er noch von Sam bekommen haben soll. Und darin steht, ich bin wütend, ich gehe dorthin, wo man sich wirklich um mich kümmert. Und diese SMS hat er bekommen, als er schon zu Hause bei seiner Freundin war. Also da hat er sozusagen ein Alibi eigentlich.
Okay. Die mit ihrem Handy ausgesendet wurde.
Genau.
Hm.
Die Polizei merkt also ziemlich schnell, dass sie bei Roger nicht weiterkommen, ne? Weil er erzählt ja immer eine wilde Geschichte nach der nächsten und hat jetzt auch tatsächlich eigentlich ein ziemlich gutes Alibi. Also konzentrieren sie sich auf David und der gibt zunächst an, Sam nur von einem Foto zu kennen. Er sagt, er habe Sam nie getroffen, korrigiert sich dann aber und sagt, ja, vielleicht hat er sie ein-, zweimal getroffen. Er wüsste auch, dass sie mit seinem Bruder schlafe, aber sonst nicht mehr. Die Polizei lässt dann aber nicht nach und sie üben immer mehr Druck auf David aus und so ändert er nochmal seine Story. Und das kann man jetzt tatsächlich hören, also sein Polizeitape. Und da würde ich sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
Mhm. And she was like, where's Roger? Like stepping in the house. So I was like, he's not here, he's gone. She was like, I haven't seen him leave. And I was like, well, I'll call him. This sounds really silly, but I was like, okay. So I got her to sit on the sofa. She was moaning. I don't recall what she was saying, but she was like, we've made plans. He's supposed to be seeing me. Things like this, which I'm just really vague about. I collect lots of different odds and pieces in my house. You'll find lots of things, and they found lots of things, and none of it makes sense to lots of people, but to me, it's interesting. And so in my kitchen, I've got an ammo box. A military ammo tin, which I think is normal, and in that I had a lot of chloroform. And because I'd seen it on telly, and I thought it was okay, I thought I'll just shut her up. Because my walls are paper thin, I don't want a scene, and I want to give Roger a few minutes. She wasn't accepting a cup of tea, she wasn't accepting anything else, so I literally thought it was a really good idea. So I've got a bucket which is still in my kitchen and they can still investigate this. I've got the chlorophyll, I poured it over a tea towel, and my kitchen is like two steps beneath floor level of the lounge. And my sofa is right next to the doorway, and I just went in, put it across her face, thinking that it would go out. And so I thought, right, no one knows she's here. Right, so that's easy. So I went for a bag. Move the car back to Coventry and no one will know.
Ich finde ihn, also ich verstehe Leute einfach leider nicht so gut mit englischem Dialekt, die so schnell reden, aber es klang sehr absurd.
Ja, und es klang so, vor allem so, hey, was ist das Problem? Er sagt nämlich, dass Roger alleine zu David kam, dann aber wieder gegangen ist und kurz darauf eine fremde Frau, also aka Sam, auftauchte, welche total hysterisch war, irgendwie nach Roger gesucht hat und er wollte seinen Bruder ja nur beschützen und diese Frau war so laut und er hat gedacht, oh mein Gott, meine Wände sind so dünn, was denken denn die Leute? Er sagt auch wirklich so, ich wollte keine Szene machen.
Ja.
Und deswegen sagt er, war seine logische Schlussfolgerung, weil sie keinen Tee akzeptieren wollte, mit dem sie ruhiger wird.
Das ist ein sehr absurder Satz gewesen von ihm.
Das war so absurd. Deswegen ist er in die Küche gegangen und hat ein mit Chloroform getränktes Tuch geholt, welches er dann auf ihr Gesicht gedrückt hat. Aber er wusste ja nicht, wie lange man es draufdrücken muss. Und er hat sie so lange runtergedrückt. Und dann war sie irgendwie tot. Und er sagt auch, das hat er irgendwie alles nur gemacht, um sie ruhig zu stellen und um Roger, seinem Bruder, ein bisschen Zeit zu verschaffen, damit er in Ruhe wiederkommen kann. Und es ist so absurd, weil er sagt wirklich, sie hat ja nichts anderes akzeptiert, also dachte ich, das wäre eine sehr gute Idee.
Er redet vor allem auch so locker darüber. Ja, so, er denkt so auch richtig so, Leute, ist doch ganz klar, wenn kein Tee hilft und auch keine Mahnung, natürlich muss man Leute mit Chloroform betäuben. Hä, ist doch total logisch.
Und ich finde auch so geil, wie er immer noch sagt, dass es eine sehr gute Idee war. Also es ist so absurd. Er ist fast
stolz.
Ja, und so, wer bitte hat einfach Chloroform in seiner Küche? Mhm. Also sorry, das ist so absurd. Also diese ganze Story ist sehr wirr. Es geht dann noch weiter. Er sagt, Sam wäre dann aus Versehen auf dem Sofa gestorben. Und David hätte noch alles versucht, sie natürlich wieder zum Leben zu erwecken. Aber es ging ja nicht. Und dann ist ihm eingefallen, es hat ja niemand mitbekommen, dass sie da ist. Und es ist ja eigentlich ganz einfach, eine Leiche zu entsorgen. Und er sagt dann so zu der Polizei, ich dachte, es wäre halt einfach. Ich dachte, es kriegt niemand mit. Mhm. Klingt total logisch, Leo, oder? Dass das so ablief.
Also,
was meinst du?
Es klingt extrem danach, als ob er seinen Bruder schützen möchte.
Mhm.
Aber auch das wäre
ein Unfall will er ja.
Also ja, genau, er möchte so, ich war so ein bisschen dumm und habe ein bisschen übertrieben.
Ich habe ihr halt nicht den Beruhigungstee gegeben, sondern ein bisschen viel Chloroform. Ja. Macht man doch so, ne? Bei hysterischen Frauen ein bisschen Chloroform aufs Gesicht. Mhm. Ey, also komme ich nicht drauf klar. Wie locker er das auch erzählt, so absurd. Mhm. Es ist aber ein erstes Geständnis und so werden die beiden Brüder am 7. Januar 2014 unter Mordverdacht verhaftet und 2 Tage später angeklagt. Die Daten aus Sams Handy verraten der Polizei, dass sie mit Roger nach Leicester gereist ist und sie haben auch noch die Flasche Bellini, die Sam ja extra zu Weihnachten gekauft hat, in Davids Kühlschrank gefunden. Also können sie damit auch beweisen, dass sie da war. Und außerdem waren ihre Snacks, die sie mitgebracht hat, waren im Küchenschrank und ihr Navigationsgerät war auf Davids Dachboden.
Frag mich dann, was in Wirklichkeit passiert ist, weil das, was er sagt, ist ja offensichtlich schon mal gelogen, weil du weißt ja, sie war jetzt nicht einfach nur irgendwie hysterisch kurz an der Haustür und danach hat er sie reingebeten, sondern sie hat da anscheinend übernachtet oder länger sich aufgehalten zumindest.
Wir gucken uns gleich mal an, was die Staatsanwaltschaft jetzt vermutet, was passiert ist. Aber erstmal, im Moment gibt es ja noch keine Leiche. Das ändert sich aber, als sich ein paar Leute bei der Polizei melden und den Hinweis geben, dass sich die Polizei mal eine Kleingartenanlage in der Nähe von David mal genauer anschauen soll. Und als die Polizei diese dann umgräbt, finden sie am 4. Tag ein Stück von einem Schlafsack und kurz darauf finden sie Sams Leiche.
Woher wussten das die Leute?
Wahrscheinlich haben die mitbekommen, wie dort die Leiche vergraben wurde oder so.
Und wollten sich nicht melden?
Keine Ahnung. Also ja, oder hatten Angst oder sowas, ne? Mhm. Du weißt es ja nie. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft glauben jetzt, wie du, Davids Story nicht ganz. Und sie schauen sich jetzt an, was haben wir für Indizien. Und daraufhin rekonstruieren sie folgenden Tatablauf. Sie nehmen an, dass Sam wahrscheinlich von David unmittelbar nach Betreten seines Grundstücks angegriffen wurde. Es ist zu vermuten, dass sie überfallen und mit einem chloroformgetränkten Geschirrtuch erstickt wurde und dabei von beiden Brüdern festgehalten wurde. Also dass genauso Roger an der Tat beteiligt war wie David.
Und einfach aus dem Grund, dass Roger sie loswerden wollte und David eingeschaltet hat so und meinte, yo, kannst du mir kurz mal helfen, Bruder Herz?
Ja, also das wird auch noch später herauskommen, aber es ist schon eine gute Vermutung. Du kannst dir ja schon mal überlegen, warum er das hätte machen können. Außerdem wurde Sams Leiche so gefunden, dass über ihren Kopf eine Plastiktüte war und daher vermutet die Polizei auch, dass Roger und David diese über Sams Kopf noch gestülpt haben, um sie halt zu ersticken. Sam zu überwältigen war wahrscheinlich nicht schwer, sie war ja nicht groß und die beiden Männer waren um die 2 Meter groß, also die werden sie leicht überwältigt haben. Und das Chloroform, das die beiden nutzten, wurde einige Wochen zuvor, das hat dann die Staatsanwaltschaft rausgefunden, bei eBay gekauft von David.
Von David auch noch? Krass, also David hat das richtig aktiv geplant.
Ja, auf jeden Fall. Dazu kommt jetzt, dass in Sams Körper laut dem Autopsiebericht nicht nur Chloroform ist, sondern auch eine sehr bizarre Kombination von Metallelementen, darunter Antimon, Kadmium, Zinn, Quecksilber und Arsen. Und das wurde ihr alles in flüssiger Form verabreicht.
Also Bestandteile, die auch unter Gift zählen.
Mhm. Sehr gut festgestellt, Leo.
Weiß ich alles noch von der kichernden Oma.
Ja, das hatte ich richtig.
Die Oma hat die ähnlichen Bestandteile auch benutzt für ihre Torten.
Da bist du ein richtiger Profi, Giftprofi geworden.
Ja.
Aber wir wissen ja, eigentlich sehr ungewöhnlich, dass Männer Gift verwenden, ne?
War da auch noch eine Frau am Werk? Oder ist es die große Ausnahme?
Roger soll ja um 18.25 Uhr zurück nach Coventry gefahren sein. Also kann man davon ausgehen, dass er eigentlich David die Arbeit überlassen hat, Sams Leiche zu entsorgen.
Okay.
Die beiden haben ja zusammen Sam umgebracht und Sam ist übrigens nicht durch dieses Gift im Körper gestorben, sondern sie ist halt durch dieses Chloroform gestorben.
Mhm.
Und deswegen haben sie das wahrscheinlich zusammen gemacht, davon geht jetzt die Staatsanwaltschaft aus. Und Roger ist dann nach Hause gefahren und als er zu Hause angekommen ist, also bei seiner anderen Freundin, hat er von Sams Handy, das er mitgenommen hat, eine SMS an sich selbst geschickt, diese dann dafür gesorgt hat, dass Roger sozusagen ein Alibi hat.
Sekunde mal, konnte man ganz genau nachweisen, dass die SMS aus Rogers Zuhause geschickt wurde?
Ja, genau.
Okay, ich habe eine neue Theorie.
Das konnte man nachweisen.
Ich habe eine neue Theorie.
Okay, was ist deine Theorie?
Ich glaube ja, jetzt auf einmal, durch das Gift vor allem, dass die Ehefrau von Roger sich an David gewandt hat und gesagt hat, hey, mein Mann hat eine Affäre und ich glaube, der will mich auch verlassen. Ich würde mit Gift morden, kannst du mit Chloroform nachlegen. Ich hasse Sam, lass uns sie töten. Und die Ehefrau hat das alles gemacht.
Eine sehr gute Theorie, aber ich werde dir jetzt schon sagen, die stimmt nicht.
Echt?
Nein. Aber sie war, also ich verstehe, wo du herkommst.
Schade, ich hätte gedacht, so ein Twist hat es noch.
Nein.
Dass Roger eigentlich das arme kleine Baby ist.
Ja, nee, schön wäre es, aber Roger ist, glaube ich, alles andere als ein kleines armes Baby. Er hat nämlich dann auch noch Sam am ersten Weihnachtstag eine Nachricht geschickt, obwohl er ja wusste, dass sie eigentlich tot war.
Ja, klar, auch, um von sich abzulenken.
Genau, und hat ihr noch geschrieben, einfach nur frohe Weihnachten.
Gott, wie krank.
In der Zwischenzeit wird sich David wohl um die Beseitigung von Sams Leiche gekümmert haben. Pathologen finden später heraus, dass Sam wenige Stunden nach ihrem Tod schon in ein Grab gebracht wurde. Dieses Grab hatten die Brüder schon vorher zusammen ausgehoben, was auch total krank ist. Und dieses Grab liegt in einer ruhigen Kleingartenanlage, wo die Leute das dann auch gemeldet haben. Und hier wurde die Leiche, also Sams Leiche, in Frischhaltefolie eingewickelt und in einen Schlafsack und dann tief unter der Erde vergraben.
Also eigentlich wusste Sam noch gar nicht, dass sie sozusagen in den Tod aufbricht, als sie sich noch so gefreut hat, dass sie jetzt ein romantisches Wochenende vor sich hat.
Überhaupt nicht. Ja, das ist ja eigentlich das super Schreckliche. Und was auch noch total makaber ist, an dem Schrebergartenschuppen, wo daneben direkt das Grab ist, wo Sams Leiche drin war, hing ein Schild, auf welchem Folgendes stand. Don't wind me up. Mir gehen die Orte aus, an denen ich Leichen verstecken kann.
Das steht da drauf.
Das war so ein Schild, das dort hing, wie so irgendwie, keine Ahnung, weißt du, Biermalle, irgendwas.
Gott.
Das war so ein Schild, das dort hing. Also super, super, super creepy. In den folgenden Tagen, wo Sam dann umgebracht wurde, haben die Brüder wahrscheinlich ihre Vertuschungsaktion fortgesetzt. Sie haben nämlich Sams Auto von Coventry nach Leicester gebracht und es dann, nachdem sie sämtliche Fingerabdrücke und DNA entfernt haben, in Luton stehen gelassen. Und mit dieser Version klagt die Staatsanwaltschaft jetzt Roger und David Cooper im Prozess an. Und als Roger in den Zeugenstand gerufen wird, sagt er Folgendes. Er gibt zu, am 24.12.2014 mit Sam um 16 Uhr von Costco zum Haus seines Bruders gefahren zu sein. Er sagt aber wieder, auf der Fahrt kam es zu diesem Streit, woraufhin sich Sam wohl weigerte, weiter in die Nähe von Roger zu fahren. Und deswegen, sagt Roger jetzt, habe er sie in der Nähe eines Ladens an einer Straße rausgelassen. Und wie du vielleicht gemerkt hast, hat er jetzt seine Version geändert. Also am Anfang hat er gesagt, er hat die zu Costco zurückgefahren. Und jetzt hat er einfach anscheinend seinen hat er ein bisschen verseppelt, dass er jetzt im Gericht einfach eine falsche Version erzählt, die sich nicht mit dem Verhör überschneidet. Sehr dumm. Die Untersuchung der Staatsanwaltschaft und der Gutachter haben nämlich etwas ganz anderes auch herausgefunden. Der Staatsanwalt Timothy Spencer geht stark davon aus, dass Roger Sam ermordete, weil Roger nicht wollte, dass Sam vielleicht die Affäre der beiden bekannt geben würde. Vor allem, wenn er sich von ihr trennt. Und das ist vor allem deshalb ein Problem, weil Roger übrigens nicht nur eine weitere Freundin hat.
Oh Gott.
Sondern, Leo, halt dich fest, er hat noch eine Affäre, welche übrigens auch bei Costco arbeitet.
Boah.
Das heißt, Roger hat drei Freundinnen gehabt.
Was für ein Adrenalin-Junkie.
Wie hast du das hingekriegt? Also
genau,
ist ja absurd.
Wie wenig hast du geschlafen? Du musst ja mit allen Leuten Also ich meine, ich krieg's doch nicht mehr hin, einen einzigen Freund zu haben und dich als Podcast-Partnerin.
Ja.
Allein das ist schon echt Multitasking, nonstop.
Ja.
Wie kriegt man das dann hin mit drei verschiedenen Freundinnen?
Man kriegt
und vor allem im gleichen Laden.
Ja.
Was ist denn, wenn die so irgendwie eine zwinkert ihm zu und die andere sieht das von ihrer Kasse aus?
Er hat es halt nur hingekriegt, weil alle sein Spielchen mitgespielt haben.
Mhm.
Und Sam wollte es nicht mehr mitspielen. Und das war wahrscheinlich, warum sie sterben musste. Die Staatsanwalt vermutet, dass sich Roger mit diesem Problem an seinen Bruder David gewandt hat, der ja auch mal Soldat war, also deswegen auch wahrscheinlich mehr vom Töten versteht als jetzt jemand Normales. Und die Autopsie kann am Ende auch feststellen, dass Sam wahrscheinlich an einer Chloroformvergiftung gestorben ist. Dieses Chloroform hat ja, wie gesagt, David am 8. Dezember 2014 gekauft und er hat dazu auch noch 50 Gramm Kupferpulver bei eBay gekauft. Außerdem findet man bei David auch ein zusätzliches Telefon, welches er sich nur besorgt hat, um mit Roger zu kommunizieren.
Davids Motivation verstehe ich noch gar nicht so wirklich, weil
wir werden sie auch nie so richtig verstehen. Ich glaube, David tut das einzig und allein, um seinem Bruder zu helfen und...
Gut, aber ein anderer Ratschlag wäre, hey Bruder, du hast drei Freundinnen. Eine Lösung wäre, sich für einen zu entscheiden und zu riskieren, dass aber alle drei dich verlassen, weil du ein Arschloch bist. Und dann musst du kurz Single sein und dann, er ist ja anscheinend sehr charmant, weil sonst hätte er ja nicht drei gleichzeitige Freundinnen. Das heißt, er wird es wahrscheinlich auch hinkriegen, irgendwann wieder eine neue Freundin zu haben.
Aber deswegen verstehe ich ja auch Rogers Motivation nicht, weil nur... Also, dass man sagt, okay, wenn alles schief läuft, wenn die das verrät, dann verliere ich vielleicht meine anderen beiden Freundinnen. Das ist scheiße, aber es ist nicht so scheiße, wie jemanden umzubringen. Also, wie gering ist dort die Hemmschwelle, einen Mord zu begehen? Mhm. Das ist ja absurd.
Einfach nur, um sich ein bisschen Ärgernis zu ersparen.
Ja, aber du kriegst ja viel mehr Ärgernis. Das ist ja noch das Dumme dabei.
Ja.
Das Traurige an allem ist natürlich auch, während Sam sich damals alles vorbereitet hat für den Start in ihr neues Leben mit Roger. Sie hat sich drauf gefreut, sie hat Sachen eingekauft und während sie das alles so vorbereitet hat für dieses neue Leben, für die Verliebtheit, haben Roger und sein Bruder David alles vorbereitet, um ihr das Leben zu nehmen.
Boah.
Und während Sam den Dezember damit verbracht hat, ihren Freunden zu erzählen, wie sehr sie sich darauf freut, dass Roger ganz ihr gehören wird, hat Roger den Dezember damit verbracht, mit seinem Bruder ihren Mord zu planen.
Ja, es ist so krank. Da fragt man sich jedes Mal, wie sehr einen Menschen eigentlich täuschen können.
Ja.
Also er muss ja zwei Gesichter haben.
Ja, vor allem hat er ihr ja noch dieses romantische Hotelzimmer, diesen schönen Urlaub zu zweit versprochen, der nie eingehalten wurde. Stattdessen, und davon ist auszugehen, hat er sie halt ermordet. Also wahrscheinlich war um 18.30 Uhr, als Roger das Haus von David verlassen hat, war Sam wahrscheinlich schon tot. Im Prozess wird dann auch sehr deutlich, dass Roger nie vorhatte, seine Partnerin Susan zu verlassen. Sam war deshalb für ihn halt einfach ein Risiko und sie hätte möglicherweise sogar beide seine Affären aufdecken können. Und außerdem, das sagt er dann auch, wenn diese Affären öffentlich geworden wären, hätte er ja auch noch seinen Job verloren, den er seit 25 Jahren in hatte. Also der Arme, da muss man ja wirklich einen Mord begehen.
Klar.
Ja. Rogers Welt hat damals halt nur funktioniert, weil alle seine Geheimnisse bewahrt haben. Und das war halt echt die Gefahr, dass Sam in dem Moment, wo sie ihm dieses Ultimatum gestellt hat, dass ihm bewusst wurde, okay, diese Welt, die ich mir aufgebaut habe, könnte jetzt zusammenbrechen.
Wie stressig. So eine Welt muss doch mega stressig gewesen sein.
Also hab einfach keine Affären, dann passiert dir das auch nicht.
Du musst dich immer verstellen. Bei der einen Person bist du die Art von Mensch, bei der anderen hast du dann die Art von Persönlichkeit und bist der geheimnisvolle Liebhaber und dann wieder der treue Ehemann. Jetzt kurze Frage für die ganzen Astro-Nerds. War ja zufälligerweise Zwilling.
Ich habe keine Ahnung, aber ja, es würde wahrscheinlich passen. Ja, Leo, sorry, ich bin nicht so in
Astro-Stern. Ich habe auch keine Ahnung.
Okay, du tust aber immer so.
Ich habe mir eine Zeit lang, als ich einen sehr extrem langweiligen Job mal hatte, beziehungsweise es war ein Praktikum, da habe ich mir sehr viel darüber durchgelesen. Und ich hatte auch eine sehr unglückliche Beziehung und da hat es geholfen.
Ja, das
warum?
Wär...
Skorpion.
Ja, oh, Skorpion. Ja, Skorpione sind ganz schlimm. Ja, okay. Also, machen wir jetzt mal weiter. Am 21. Oktober 2015 werden Roger und David dann von einer Jury einstimmig des Mordes für schuldig befunden. Und es geht ziemlich schnell dann. Bis Weihnachten 2015 sitzen beide auch hinter Gittern. Ihre Strafe ist, dass sie mindestens 30 Jahre in Haft verbringen müssen. Der Richter sagt in seiner Urteilsverkündung Folgendes. Es war ein von langer Hand geplanter, vorsätzlicher Mord an einer jungen Frau, die das Pech hatte, sich in sie, Roger Cooper, verliebt zu haben. Sie haben eine kluge, selbstlose, ehrgeizige, fleißige und lebenslustige Frau getötet. Aber Leo, wir haben ja jetzt einen Part vergessen. Ich habe dich ja so ein bisschen hängen lassen. Es gibt ja eigentlich noch unser Rätsel vom Anfang.
Stimmt, Star Wars.
Hast du irgendeine Ahnung, was das mit diesem Fall zu tun haben könnte?
Ich vermute, wieder eine Theorie.
Okay.
Das Gefühl, ich äußere jetzt schon zum 10. Mal irgendwas. Ich glaube diesmal, dass Star Wars, also ich glaube, Roger war ein großer Star Wars-Fan und David auch. Und sie brauchten irgendeine Art Kommunikationsgeheimsprache, um nicht erkannt zu werden. Und in dem Fall war alles in Star Wars-Slang.
Das ist gut. Und wer ist Darth Vader?
Ich habe diese Notiz schon wieder vergessen. Ich bin extrem schnell vergesslich.
Die Notiz war...
Darth Vader ist jetzt bereit zu kommen oder so? Dann ist es Roger.
Du wirst gleich Darth Vader treffen. Der Todesstern ist vollbracht. Und Darth Vader, hast du gesagt, war erst gut und ist dann böse geworden. Ich erkläre es dir, okay? Mhm. Bist du bereit?
David ist Darth Vader, weil er jetzt helfen wird?
Nein. Es gibt jetzt nämlich ein paar Sachen, die wir noch nicht geklärt haben. Und in dem Sinne werden sich auch die Star Wars-Anekdoten klären. Zuerst einmal, der Pathologe hatte ja eine bizarre Reihe von Metallen in Sams Blut gefunden. Erinnern wir uns dran, das Gift, weißt du, wo du gesagt hast,
genau.
Und Sam ist ja wahrscheinlich nicht durch diese Chemikalien gestorben. Es zeigt sich aber, dass Sam diese Chemikalien mehrmals eingenommen hat und auch über einen längeren Zeitraum. Und das lässt vermuten, dass Roger bereits zuvor schon mal versucht hat, Sam zu vergiften.
Oh Gott.
Und jetzt kommt tatsächlich Folgendes heraus. Der erste Anschlag auf Sams Leben war gar nicht der 24. Dezember gewesen, sondern es war der Abend des 11. Dezember 2014 gewesen und es war der Tag, wo Sam nach der Weihnachtsfeier in dieses Hotel gefahren ist, um dort Roger zu treffen und er hat sie aber versetzt.
Weil er dachte, sie stirbt in der Nacht schon.
Nee, es gab einen Plan, der nicht ganz funktioniert hat. Also Roger hatte eigentlich Sam versprochen, er trifft sie im Hotel, er hat eine, wie makaber ist das bitte, eine Überraschung für sie.
Gott.
Diese Überraschung war ihr eigener Tod. Nämlich David stand auf dem Parkplatz des Hotels und hat eigentlich nur darauf gewartet, dass Sam endlich kommt, um sie dann mit Chloroform zu betäuben und zu entführen und dann umzubringen.
David ist wirklich auch ganz merkwürdig. Er ist wie so ein Todessoldat, der einfach nur seinen Auftrag noch ausführt.
Genau, ja, so ist er wirklich.
Eigentlich Auftragskiller. Ja. Noch verwandt dabei, also ein verwandter Auftragskiller. Aber er erfüllt ja, also er hat ja keinen eigenen Nutzen, außer dass er seinem Bruder vielleicht hilft.
Und also Roger lässt ja seinen Bruder irgendwie auch die ganze Dirty-Arbeit machen, gefühlt.
Ja, klar, voll. Ja. Er nimmt sie nochmal mit aufs Hotelzimmer und danach kann David sie dann haben fürs Morden.
Ja, also es ist richtig, richtig krank. Die beiden Brüder haben sich jetzt nämlich diesen besonderen Plan ausgedacht und... Um den durchzuführen, brauchten sie aber irgendwas, wie sie miteinander kommunizieren können, so dass es niemand mitkriegt und dass es vor allem nicht verdächtig ist. Und dort, Leo, hattest du vollkommen recht, verwenden sie ihren Lieblingsfilm, nämlich Star Wars. Und so kommunizieren Roger und David mit Star Wars Codes. Und die sind dann sowas wie Todesstern komplett, bleib am Ziel, du wirst von Vader erwartet. Und Darth Vader war in diesem Fall Sam. Also sie haben immer Sam nur Darth Vader genannt. Und
krass, verquer dann deren Denken ist, ne? Ja. Weil sie sagen ja dann, Sam war lieb noch, als sie geschwiegen hat. Und jetzt, wo sie ein Ultimatum stellt, ist sie halt zum Bösen gewechselt, genau. Zum Darth Vader geworden.
Und jetzt muss, also ich kann mir auch richtig vorstellen, wie die zusammen immer diesen Film geguckt haben und so absurd, dass sie jetzt das benutzen, um einen Mord zu begehen.
Genau, und dass sie den Mord begehen, ist dann irgendwas Gutes oder wie? Sind sie dann die Guten, weil sie den Mord begehen und Darth Vader, die ermordet wird, weil er eigentlich die Böse ist?
Ja, vielleicht ist es halt so, denken sie so, ja, es ist wie bei Star Wars, so man muss den Todesstern zerstören, damit irgendwie das Leben weitergeht und das Gute.
Wirklich.
Es ist total krankhaft.
Vielleicht haben sie auch einfach viel zu viel Star Wars gesehen und wollten einfach nur irgendwas davon nachmachen.
Vielleicht.
Sie waren ziemlich schlecht im Kämpfen mit irgendwelchen Laserschwerten, deswegen mussten sie es irgendwie anders machen.
Ja, vielleicht. Ich finde es aber auch so krank, dass ja einfach David Roger noch eine Star Wars Figur geschenkt hat an dem Tag, wo sie dann tatsächlich sie ermordet haben. Ne? Doch, man muss sagen, am Abend des 11. Dezember ist es ja nicht zum Mord gekommen. Warum genau, weiß man nicht. Es muss irgendwas schiefgelaufen sein. Wahrscheinlich lag es daran, dass Sam so betrunken war, dass sie nicht mit ihrem Auto gekommen ist, sondern mit einem Taxi. Und David hat wahrscheinlich einfach Angst bekommen, dass der Taxifahrer ihn gesehen hat. Und deswegen ist er gefahren und hat abends noch Roger geschrieben, es gibt keinen Punkt, keinen Treffer, das Fenster der Gelegenheit ist geschlossen.
Gott.
Am 22. Dezember.
So mystisch.
Ja,
ne?
Super mystisch.
Die Mission wird weiter voranschreiten.
Ja,
aktuell
so
ist sie nicht geglückt.
Aber stell dir vor, du liest bei deinem Freund die Nachrichten oder so, ne? Also diese andere Freundin hat irgendwie Rogers Handy gecheckt.
Ja, ja, dann denkst du erstmal, dein Freund ist ein bisschen nerdy unterwegs in irgendwelchen Spieleforen.
Ja, aber das ist so weird, dass er seinem Bruder so schreibt, so Mission nicht vollendet.
Ja.
Also, ja.
Also, falls ihr jetzt auch Freunde oder Freundinnen habt, die auf diese Art kommunizieren, macht
Leos
euch mal ein
Freund
paar Gedanken.
Ist ein extremer Star Wars-Fan.
Der redet nicht so.
Also, wenn du mal umgebracht wirst und da irgendwie Death Star Complete irgendwo steht, dann weiß ich auch, was passiert ist. Aber nein, niemals. Am 22. Dezember soll Roger dann erneut einen Mordversuch gestartet haben. Diesmal nämlich mit diesen Chemikalien. Und da kann später herausgefunden werden, dass dort Sam am 22. halt eine ganz große Menge Chemikalien zugefügt worden. Sie hat es aber überlebt. An Weihnachten schicken die beiden Brüder sich dann wieder einen Code. Diesmal bestätigen sie den Erfolg der Mission. Und damals stand dann in dieser Nachricht Todesstern abgeschlossen.
Oh.
Und das war unser Weihnachtsfall.
Gott.
Eine Beziehungstat.
Happy Christmas.
Happy Christmas. Guckt euch eure Freunde an. Guckt euch eure Partner an.
Guckt keinen Star Wars jetzt an Weihnachten, sonst bringt ihr vielleicht die falschen Leute auf die falschen Ideen.
Ja.
Lieber, wie wir alle wissen, den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten gucken. Kevin allein zu
Hause. Nein, drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Ist der beste
drei
Film
Haselnüsse
aller Zeiten.
Für Aschenbrödel.
Und das werden wir nochmal diskutieren lassen von allen Exis.
Boah, das können wir wirklich abstimmen. Aber ich glaube, drei Haselnüsse für Aschenbrödel gewinnt.
Ja. Du warst du so ein Kind, das so nur Kika gucken durfte?
Ja.
Mhm.
Schon?
Ja.
Aber meine, ich finde es so lustig.
So ein bisschen Helikopter-Eltern-Style.
Ich würde sehr. Also man muss sagen, ich komme auch, also bei mir haben auch einige Leute in der Familie in den Medien gearbeitet und ich glaube, vielleicht waren die deswegen auch so kritisch mit Medienkonsum. Also ich durfte einfach nicht viel Fernsehen gucken.
Okay.
Alle anderen waren immer so, super RTL, hab ich das und das geguckt und ich so, eine Stunde in der Woche gefühlt, einmal Kika geguckt, Baumhaus, that's it. Und ich finde es so lustig, dass ich halt jetzt in den Medien arbeite. Ich bin so richtig so, haha, vor allem der erste Job, den ich angenommen habe, war beim Kika.
Okay, aber das macht ja Sinn dann, oder?
Ja,
dann wiederholt sich alles.
Beim Baumhaus.
Ja, ich fand Kika auch cool, aber tatsächlich war es meinen Eltern einfach, also nicht egal, aber die haben einfach nicht so richtig mitbekommen, was wir alles geguckt haben. Und dementsprechend wird sehr viel die Gummibärenbande geguckt.
Mhm.
Aber es ist trotzdem ganz klar, dass Kevin allein zu Hause gewonnen hat.
Also das würde ich sagen, diskutieren wir nochmal auf Instagram. Mhm. Ihr könnt aber auch einfach beide Filme gucken, dann ist auch nicht so
schlimm.
Nein,
man muss sich entscheiden.
Okay.
Die anderen absolut meiden.
Nein. Dann bitte drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Nein.
Aber auf jeden Fall nicht Star Wars nach dieser Folge. Oder gerade auch, Star Wars nach dieser Folge. Ja, wir hoffen.
Oder noch ein Leo-Tipp?
Ja, ja.
Oder sind das schon alles die Leo-Tipps gerade?
Nee,
also Kevin allein zu Hause wäre ein ziemlich lamer Leo-Tipp, finde ich, weil es kennt halt obviously jeder. Aber, und die Sache, die ich euch jetzt empfehle, kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, weil ich bin ziemlich spät an Bord gekommen. Und zwar gibt es ja gerade eine Netflix-Serie, die gibt es jetzt auch schon einen Ticken länger. Und zwar heißt die Der Kastanienmann. Und,
du bist wirklich spät.
Ich bin wirklich spät, ich weiß. Das läuft schon so lange. Ich habe das die ganze Zeit nicht geschafft zu gucken. Und dann dachte ich so, oh, irgendwie, man guckt so viel Crime, nicht schon wieder. Und dann irgendwann gab es nichts anderes, was ich anklicken konnte, weil alles andere halt durchgesuchtet wurde, gefühlt. Und dann habe ich es doch angefangen und oh mein Gott, es war eine ganze Nacht, habe ich es gesuchtet und so spannend und so creepy. Also es geht um ein Ermittler-Duo aus Dänemark, die einen Mord ermitteln müssen, wo eigentlich nichts auf den Täter hinweist, außer ein kleines Männchen aus Kastanien. Und das Ganze ist dann verstrickt auch noch mit der Sozialministerin und einer Entführung, und zwar die von ihrer Tochter. Und nämlich genau diese Fingerabdrücke, also von dem kleinen Mädchen, was entführt wurde schon vor Jahren, die befinden sich auf dem Kastanienmännchen.
Und jetzt hörst du auf zu spoilern.
Und das ist wirklich also nur der Anfang.
Ja.
Oder habe ich gespoilert? Ich weiß auch nicht.
Vielleicht
nicht. Oder falls ihr sagt, an Weihnachten wollt ihr einfach mal nicht den Fernseher durchgehend laufen haben, sondern auch mal wieder in die Welt der Bücher einsteigen, dann gibt es auch den gleichnamigen Roman von Sören Svejstrup. Und ich habe gehört, dass Leute den viel besser fanden als die Serie sogar noch, weil er auch mega spannend ist, falls ihr noch einen kleinen Krimi-Tipp braucht.
Und ansonsten habt bitte besinnliche Weihnachten, streitet euch nicht zu viel, genießt ein bisschen die Feiertage, trinkt ein bisschen Gin, wenn es zu viel wird. Und
falls ihr jetzt immer noch ein Geschenk braucht,
ja, ihr könnt noch
unsere neue Exi-Kollektion kaufen.
Eine wichtige Sache, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir verschieben unsere Tour. Das wollten wir euch auch nochmal ganz kurz sagen, falls irgendjemand das noch nicht mitbekommen hat. Wir haben uns einfach beschlossen, aufgrund der aktuellen Corona-Lage und weil wir einfach wollen, dass ihr alle sicher seid. Die Termine folgen bald, dann machen wir nochmal eine Ansage.
Wir haben, glaube ich, schon alle Termine zusammen. Wir haben sie, glaube ich, jetzt auch schon veröffentlicht auf Social Media. Ja. Also guckt doch mal auf unserem Instagram- oder Facebook-Kanal vorbei. Ansonsten leider schicken manche Ticketseiten, ich glaube Eventim tatsächlich auch, keine Mails rum mit Infos, aber falls ihr irgendwie eure Tickets zurückhaben wollt, das Geld zurückhaben wollt oder einfach nur irgendwelche Fragen habt, meldet euch bitte gerne beim Kundenservice von Eventim und die helfen euch auf jeden Fall weiter. Also wie gesagt, es gibt neue Ersatztermine und wir freuen uns unheimlich doll, mit euch das auch auf richtige Art und Weise zu machen. Jetzt gerade wäre es einfach unverantwortungsvoll und wir wollen ja alle auch unsere Omis und Opis und Eltern und Geschwister und Freunde und Nachbarn noch lange bei uns haben und da wäre es halt einfach ein bisschen dämlich, das zu machen.
Auf jeden Fall, aber wir spielen trotzdem, wir freuen uns drauf. Ansonsten freuen wir uns auf ein neues Jahr mit euch. Wir sind wieder zurück. Wann sind wir zurück, Leo?
Am 6. Januar? Also nicht in der ersten Januarwoche, sondern
in der zweiten.
Und wir sind zurück am 10. Januar. Mhm. Also ihr müsst noch eine Januarwoche ohne uns aushalten.
Alte Folgen hören. Hört noch mal alte Folgen.
Ja, es gibt immer noch Leute, die hören die aktuellsten Folgen, aber wissen gar nicht, wer die kichernde Oma eigentlich ist, über die wir heute so oft gesprochen
das
haben.
Das wäre eine gute Folge.
Die können wir euch empfehlen. Die Mikros wurden besser. Es wurde besser aufgenommen mit der Zeit, aber es sind trotzdem extrem spannende Fälle.
Aber danke, liebe Exis, für ein wundervolles Jahr 2021. Wir freuen uns.
Jahr.
Ein verrücktes Jahr. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, auf alles, was kommt. Und wir haben euch ganz doll lieb.
Und wir hoffen, die Pause geht in Ordnung. Auch wenn wir uns nicht jeden Montag sprechen.
Ich glaube, ihr verzeiht uns.
Ihr habt ja auch alle Glühwein zu Hause.
Ja. Bis dann.
Cheers.
Ciao, ciao, frohe Weihnachten. Ja.